What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen beim besten Fußball-Podcast der Welt, und zwar Wiska Tabak. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich freue mich auf euch, Leute, und ich wollte auf jeden Fall unsere Schweizer, österreichischen Zuschauer auch grüßen. Es gibt bestimmt ein paar aus Luxemburg. Wir haben die Statistik gesehen, dass da echt viele auch dort unterwegs sind. Da sind wir auch in den Podcast-Charts gewesen und alles drum und dran. Und natürlich auch die Leute, die in Deutschland unterwegs sind. Liebe Grüße, und das Ganze machen wir wie manche alleine, sondern mit unserem Companiero Antoine.
Was geht ab, Tone? Ich hoffe, du hast gute Laune mitgebracht. Tone, ganz kurz, ich musste gerade daran denken. Hast du den Clip von Monte gesehen, wie er sich über die Dortmund-Fans lustig macht?
Ja.
Alter, das ist schon gottlos gewesen.
Er hat doch Bayern Torhymne, oder, abgespielt?
Digga, er hat seinen Stream begonnen und dann kam diese Jabadabadu, di, 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 di,
genau,
di,
genau.
Was immer der Allianz Arena kommt.
Und zeigt Mittelfinger.
Und dann erstmal so, und erstmal liebe Grüße an alle Dortmund, und dann kommt Jabadabadu und dann macht er so Mittelfinger. Bro, also Leute, egal wie sehr man Bayern-Fan ist, okay, weiß ich nicht, an der Stelle war das, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber ist der Montes Humor, ne?
Ja, das Ding ist, er macht sich halt damit, genau, das ist halt Montes Humor. Ist ja auch irgendwie lustig von ihm, dass er so ehrlich ist, weil er versteckt sich dann sozusagen nicht, weißt du?
Ja. Yeah.
Aber, keine Ahnung, macht sich halt damit keine Freunde, so Dortmund-Leute sehen das, die ihn vielleicht davon mochten und denken sich, ja, Digga,
Tone,
Monte, du blöd, ja.
Bevor wir ganz intensiv über den Bundesliga-Spieltag reden, ja, alles, was passiert ist, wir haben so viele Themen heute und rund um Transfers und alles drum und dran. Jetzt am Wochenende steht DFB-Pokalfinal vor der Tür. Nächste Woche Champions-League-Finale. Bro, jetzt mal ganz ehrlich, okay? Ich glaube sogar, Hand aufs Herz, dass mal locker 80% der Bayern-Fans es den Dortmunder sogar gegönnt hätten. Nur diese Ultra-Bayern-Fans, die so richtig krass sind, und dann sagen die so, nee, ich will auch die 11. Meisterschaft in Folge und so, nee, wir müssen die Serie ausbauen und so. Aber glaub mir, selbst die Bayern-Fans, Bro, sogar denen haben so ein bisschen so die Fans von Dortmund und vielleicht die Spieler auch leid getan und so. Natürlich am Ende des Tages haben die sich selber verkackt, 100%, so. Aber trotzdem, ich war ja auch vor Ort im Stadion, ich bin ja auch jetzt kein Dortmund-Fan, weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch Bayern-Leute schon oft sympathisiert, also die Leute, die mich auch verfolgen. Wenn jetzt zum Beispiel Bayern gegen Real so gespielt hat, dann war ich der krasseste Bayern-Fan aller Zeiten, Digga, in dem Moment. Aber ich sag mal so, ich hätte mich halt auch für die Bundesliga, für die Attraktivität und allgemein jetzt nach 10 Jahren, weißt du, ist auch mal gut, so.
Klar.
Hätte ich mich einfach echt gefreut, so, und die Party danach, die Feier, klar, bei Marienplatz ging es auch ganz gut ab, da mit 10.000 Mann oder so. Ich habe gehört, ein paar Freunde von mir wollten nämlich da auch hingehen, aber die haben dann, die Securities meinten, so geht nicht, weil die haben da so Einlassstopp gemacht, Tone, damit da nicht viele sind. Und in Dortmund, Leute, ich glaube, da hätte es keinen Einlassstopp gegeben, da wären wirklich fast knapp 1 Million Menschen auf die Straße gegangen, auf dem Borsigplatz da.
Und das, ich kenne übrigens, Bro, Leute, die aus anderen Städten nach Dortmund gefahren sind, um das Spiel zu gucken. Und nicht das Spiel zu gucken, sondern vorm Stadion zu chillen und einfach diese Party mitzunehmen, weißt du? Also wären so viele Leute gekommen, das ist Wahnsinn.
Bro, ich habe noch nie so viele Menschen weinen gesehen nach Abpfiff. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, Digga. Also zwei Szenen sind mir sehr im Kopf geblieben. Eine, ich drehe mich so um nach Abpfiff, okay, da habe ich auch gar nicht mehr gefilmt und so. Bro, ich wollte jetzt nicht mit meinem Handy in die Gesichter halten, wie die weinen und so, weißt du? Also war so ein Opi, der hat keine Tränen verdrückt, aber der war trotzdem sehr angeschlagen und der sagt zu seinem Sitznachbarn da, oder wie die da standen, so, ach, macht nix, dann holen wir nächstes Jahr den Titel. So, aber er hat das in so einer Tonlage gesagt, so richtig so, aber wie so ein richtiger wahrer Fan, so, komm, abhaken, aufstehen, weitermachen, dann kämpfen wir nächstes Jahr wieder und greifen an. Weißt du, was ich meine?
Ich hab ja Gänsehaut, gell?
Ich schwöre.
Ich hab kurz Gänsehaut
Bruder bekommen, und, weißt du, so ein alter Opa, weißt du, und ich dachte mir dann so, Digga, Alter, krass, der ist wahrscheinlich seit 30 Jahren hier im Stadion und hat halt, für ihn ist es halt wirklich so alle 10 Jahre so ein Erlebnis, so ein Spiel. Und anstatt, dass er jetzt irgendwie sprachlos ist, weil ich war sogar sprachlos, Bruder, und ich bin nicht mal kranker Dortmund-Fan, weißt du, was ich meine? Und er so richtig so gefasst nimmt er das auf und schlägt, so klar, sagt es zu seinem Kumpel daneben. Und dann laufe ich die Reihe hoch, ne?
Ja.
Weil schon diese Treppen da. Und Bro, da ist dann so kurz vor dem Ausgang, wo du dann wieder ins Stadion so reingehst oder Eingang, wie auch immer, ist dann so ein Typ, Bro, ich schwöre dir, er war vielleicht so Mitte 30, so ein richtig, so, er war so Chris Brown Typ, so halb, weißt du, so Karamell. Und Digga, er sah richtig so fresh aus, ne? Aber er hat in Tränen, Bro, er hat wie ein Wasserfall geheult. Ich hab's so nie gesehen.
So viele Leute haben geweint.
So, als ob ihm sein Herz von drei Frauen gleichzeitig gebrochen wurde, ich schwör's dir. Das war wirklich, da hast du gemerkt, Bro, wie viele, also was für Fans Dortmund hat. Und das war jetzt auf der Haupttribüne, Tone, überleg mal, oder auf der, ja, in der Gegentribüne war das. Überleg mal, was da in der Südtribüne abging oder in den Kurven und so. Und
ja, voll. Auch großer Respekt, Bro. Die haben ja auch sehr lange nach Anpfiff haben die Fans noch weiter supportet. Ja. Und das ging da richtig ab, da haben sie noch, Terzic war ja auch voll in Tränen, haben sie sich auch noch bedankt und alles drum und dran und ja, das ist krass.
Das konntest du gar nicht so aufnehmen, also ich habe es versucht so rüberzubringen bei meinem Video, da habe ich auch extra Musik und so runtergedreht, sofort nach Abpfiff, weil als der Abpfiff ertönt ist, Tone, ich schwöre es dir, das war also ich habe, glaube ich, noch nie so eine Stille wahrgenommen in einem Stadion. Egal welches Stadion, egal welches Spiel, egal welche Situation, immer hast du ja so ein bisschen so rascheln und ein bisschen mal lauter und Leute reden und so. Das war wirklich komplett leer, Bro. Komplett leise. So eine
Beerdigung quasi.
Ja. Wie so Schweigeminute fast. Das war...
Krass.
Und da siehst du die Spieler, Bro. Manche Spieler haben sich ja wirklich 10, 15 Minuten nicht mal einen Millimeter bewegt. So, und dann sind sie noch zu den Fans gegangen. Hast du das Instagram-Bild gesehen von Jude Bellingham?
Ja, habe ich gesehen. Hat er sich auch nochmal bedankt und dass es ihm leid tut, dass er der Mannschaft zugeguckt hat. Das war für ihn so ein Schmerz und er konnte nicht quasi mitspielen, mitwirken, mithelfen. Und dass halt, ja, dass sie in den entscheidenden Momenten halt leider nicht da waren, wo sie Druck hatten und so.
Das Bild,
also sehr, sehr schöne Worte, auch schönes Bild.
Das Bild, aber traurig, wer gemeint hat. Im Vordergrund ist und im Hintergrund sind die Fans scharf, das meine ich. Das sah so geil aus. Tone, du bist Bayern-Fan.
Yes.
Du hast wahrscheinlich Konferenz geguckt oder hast du nur Bayern geschaut?
Ich habe die Konferenz geschaut, aber nur die Meisterschaftskonferenz, also Bayern und Dortmund.
Ah, okay.
Weil ich musste das gucken, beides
gleich. Wir können ja gleich noch über den Abstieg reden. Das ging ja auch schon ordentlich ab, auch zweite Liga, dritte Liga.
Genau. Ey, Bro, wir haben übrigens heute ganz kurz an die Zuhörer. Wir haben heute, glaube ich, vom Inhalt her die krasseste Podcast-Folge. Wir werden über so coole Themen gleich noch reden.
Ja, safe. Also, Bayern schießt früh das 1-0. Erstmal ganz kurz, Wahnsinnstreffer von Coman. Ne? Und dann,
war geil, war richtig schön.
Dann da, was dachtest du denn erstmal so beim 1-0 und bei Dortmund stand es 0-0? Was dachtest du so?
Also, Bro, erstmal vor dem Spiel habe ich mir gedacht, das Beste, was Bayern passieren kann, sie schießen ein frühes Tor und dann hat Dortmund diesen Druck, oh, sie führen. Und das ist so quasi psychologisch gesehen das Beste, was Bayern hätte passieren können. Und genauso kam es. Die haben, glaube ich, relativ früh, ich weiß nicht genau welche Minute, 12. oder so, haben sie das Tor geschossen. Und denen dachte ich mir, krass. Aber für mich war das immer noch so, Dortmund hat es halt in der eigenen Hand, die spielen zu Hause, sind zu Hause so stark, Mainz 4 Spiele in Folge verloren, aktuell läuft nicht so gut, bei denen geht es um nichts. Dortmund kann es schaffen sozusagen, haben den Willen, haben das gezeigt in den letzten Wochen, dass sie es auch wirklich verdient haben, Meister zu werden. Und dann, Bro, haben sie plötzlich das Gegentor kassiert und ich war so perplex, ich dachte mir so, alter, krass, Dortmund hat gerade ein Tor kassiert so. Und ich muss ja, Bro, vor dem
aber
Podcast...
Aber dachtest du beim 1-0 für Mainz so mäßig so, okay, was passiert hier, sondern noch so, okay, ja, das kann mal passieren, so werden die schnell jetzt einen Ausgleich machen und dann
ich dachte, werden die
wieder
3-1,
4-1 gewinnen.
Genau, ich dachte, die drehen das auf jeden Fall noch. Ich war auf jeden Fall noch für Dortmund Optimist sozusagen, also nicht, dass ich für Dortmund war, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann haben sie zum Beispiel auch direkt den Elfmeter bekommen, 2 Minuten später. Und da dachte ich mir, ja, siehst du, jetzt kriegen sie einen Elfmeter. Schade, dass Emre Can nicht geschossen hat, weil der hätte ihn wahrscheinlich gemacht. Aber Alea auf jeden Fall keinen Vorwurf, Leute.
Nein.
Das war die Geschichte der
Saison. Aber was dachtest du denn in dem Moment, wo er verschossen hat? Dachtest du dann so, okay, jetzt ist, glaube ich, jetzt ist wirklich vielleicht der Wurm drin? Oder dachtest du immer noch so, okay, das werden die auch noch abhaken?
Bro, ich dachte mir auf jeden Fall safe jetzt der Wurm drin, weil so eine Drucksituation, Bayern vorne war schon Elfmeter verschossen, liegen 1-0 hinten. Ich dachte mir schon so, okay, jetzt ist
es. Weißt du, was das Schlimmste war? Schau mal, du kannst im Fußball, egal was für eine Übermannschaft du bist, du kannst immer irgendwie ein Gegentor kassieren und irgendwie 1-0 Rückstand geraten, ja?
Mainz vor allem
übrigens,
so ein Eckballtor.
Ja, Mainz übrigens, beide Tore waren richtig gut rausgespielt und also der Eckball war ja auch top getreten, Lauf, zack, zack. Vor allem das zweite Tor, das war jetzt alles andere als ein einfacher Kopfball.
Ja.
Und erstmal auch ganz großes Lob an die Mainzer und an die Kölner, weil bei den beiden Mannschaften ging es quasi um nichts. Ja, einfach nur für so einen persönlichen Sonnenabschied. So, ich glaube, Mainz hat davor 3-4 Spiele verloren.
Ja, genau.
Dortmund übrigens, ich glaube, nur eine Niederlage davor in 16 Heimspielen oder so gehabt. Also ja. Die Wahrscheinlichkeit, alles psychologisch, sportlich, alles hat eigentlich gegen die gesprochen. Aber ja, was die für eine Paroli geboten haben, ja, für was für eine Spannung die am letzten Spiel gesorgt haben. Ich meine, hätte auch Köln am Ende noch ein Tor geschossen, das 2-2 hätte ja auch gereicht, so für Dortmund. Ja, klar. Aber okay, ja. Alles Stück für Stück. Thomas Müller, hast du ja das Instagram-Video gesehen, du hast ja sogar repostet, ne?
Ja, genau. Ich, also,
der hat es auf den so Punkt Müller, gebracht, Bro.
Genau, er hat es so predicted, so quasi. Er sagt so, ja, die müssen halt erstmal zu Hause auch gewinnen, auch gegen Mainz. So in der Drucksituation, so viele, er hat ja so erwähnt, so viele Menschen sind gerade in Dortmund, die Stadt, alle hoffen und alle beten sozusagen. Und damit musst du auch erstmal klarkommen, das Spiel erstmal gewinnen. Und genau so kam es halt, gell? Das war wirklich krass. Und er hatte damit auch, also ich wette, Bro, ich weiß nicht, ob du es vielleicht weißt, aber zum Beispiel, glaubst du, dass Spieler von Dortmund diese Insta-Story gesehen haben oder diesen Beitrag da von ihm?
Ja, doch, also dieses, das spricht sich schon schnell rum, Tone, glaub mir mal.
Genau.
Also,
ich schätze auch, ja.
Ich sag jetzt nicht, von wem meine Quelle war, aber erfahren, dass die Bayern-Spieler im Hotel rumgelaufen sind, einen Tag vorm Spiel, als ob sie Champions League-Finale gewonnen hätten, gestern. Die hatten eine Mutterseelenruhe, die waren ganz entspannt, alle gut gelaunt, das. Und dachten sich so nach Motto, ey, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. So, we don't give a fuck. Wir spielen morgen gegen Köln, wir versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen. Haben sie aber auch nicht wirklich geschafft, muss man gleich sagen. Aber ja, und probieren das Spiel zu gewinnen und den Rest mal gucken. Wir können ja eigentlich nur noch gewinnen. Und bei Dortmund war wirklich, nicht nur die Dortmund-Fans wollten, dass sie Meister werden, sondern gefühlt ganz Deutschland. Plus dann alles im Kopf und hier und jetzt können wir es nach 10 Jahren eigentlich wieder schaffen. Und der Müller hat es halt auch gesagt. Und die müssen das jetzt erstmal schaffen, mit diesem Druck umgehen zu können. Und dann natürlich beginnt das Worst Case, sie kassieren das 1-0. Okay, kann passieren, abhaken, haben sie auch gemacht, kriegen direkt Elfmeter und der geht dann auch noch nicht rein. Das kann vielleicht auch mal passieren. Auch Messi, Ronaldo, die besten Spieler aller Zeiten, haben auch schon Elfmeter verschossen, Leute, in wichtigen Spielen, okay? Aber weißt du, was der Knackpunkt war, Tone? Dass sie nach dem verschossenen Elfmeter 3 Minuten später auch noch das 2-0 kriegen. Weil da war es dann ihr im Kopf so, scheiße, nicht nur 1-0, nicht nur Elfmeter verschossen, jetzt auch noch ein zweites, alter fuck, Bayern führt jetzt, ja Halleluja. Genau. Und Mainz hat auch noch richtig gut gespielt, weißt du, die hätten auch noch zwei Tore mehr schießen können, Bro.
Und dann kommt noch das i-Tüpfelchen, leider Karim Ademi verletzt, den wir 5 Tage früher noch vorher noch getroffen haben, bei einem Dreh. Und plötzlich ist er verletzt, so der Arme. Weißt du, muss raus, voll gefrustet.
Er wurde richtig unnötig auch, aber getreten. Ich weiß nicht, es war natürlich keine Absicht unterstellen, Leute, aber ich glaube, es war im eigenen 16er von Dortmund, irgendwie nach einer Ecke oder so, und hat er einen Tritt abbekommen.
Genau, hat er so einen Tritt bekommen.
Und man muss auch ehrlich sagen, Tone, einige Spieler, die so formstark waren in den letzten Wochen, haben an dem Tag echt einen Rabentag erwischt. Also ich mag den sehr, sehr gerne vom Spielertyp voll. Aber Julian Brandt, Bro, er hat an dem Tag wirklich, ich weiß nicht, da stand voll neben sich. Keine Flanke.
Aber auch ein Aller und so.
Also,
du kannst nicht nur einen, finde ich so.
Nee, selbst alle waren nicht. Aber so, das ist nur ein Beispiel. Genau. Weil letzte Woche war vor allem Jule, war so für diese, da, überhaupt, dass in diese Position kam, so mitzuspielen und Meisterschaft, war er halt auch Hauptverantwortlicher. Und Aller auch nicht so gut natürlich. Und dann Jude fehlt auf der Bank.
Die haben so nicht diese Kreativität gehabt, weil sie so viel Druck haben. Und da liegen sie zwar nur hinten, dann bist du so, keine Ahnung, die haben nicht mehr diesen Stiefel
runtergespielt,
die sie sonst machen, genau die Leichtigkeit, sondern die haben plötzlich versucht, über hohe Bälle zu gehen, ganz viel geflankt und die Mainzer stehen zu 10. im 16er und so. Also so ist halt dann schwer oder es ist dann glücklich, sag ich mal, wenn der Ball reingeht, wenn er dann irgendwie zum Mann kommt und so. Dann hat Aller noch diese riesen Chance gehabt, wo es mal geklappt hat, dass ein Ball durchkommt von Moukoko.
Da natürlich gehen sie auch ins Risiko, früher später die Dortmund, dann hatten die halt viele Konterchancen auch. Dieser eine Typ, ich schwöre, der kannst du Real Madrid wechseln im Sommer, der von Mainz. Dieser Stürmer, ich weiß nicht, wer heißt. Weißt du, wen ich meine? Boah, Digga, der ist 3-4 Leute da, so getribbelt. Der eine grätscht, kriegt den nicht und so, er läuft weiter.
Weißt du, Bro, was ein bisschen tragisch ist, das hast du vorhin erwähnt, da wollte ich schon sagen, aber da wollte ich dich nicht unterbrechen. Und zwar, was nicht so gut ist für die Bundesliga, ist, dass wirklich, also jetzt sage ich als Bayern-Fan, aber dass Bayern die ganze Zeit Meister wird, weil statistisch gesehen hat Bundesliga sehr, sehr geringe Werbeeinnahmen durch, also Fernsehgeldeinnahmen, okay? Sprich, ich glaube, Bundesliga ist irgendwie bei 150 Millionen, das ist jetzt ungefähr geschätzt. Serie A zum Beispiel hat 200 Millionen und dann die La Liga hat irgendwas mit 600 bis 800 Millionen, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und Premier League hat zum Beispiel 2 Milliarden. Ja. Klar spielt dann eine Rolle, dass zum Beispiel es gibt viele spanischsprachige Menschen auf der Welt, gucken dann vielleicht noch eher diese Liga. Premier League müssen wir nicht drüber reden, ist halt sowieso, sag ich mal, die beste Liga der Welt, so was den, wie sagt man, das, was die Mannschaften, die Vereine angeht, den Skill, die Leistung, alles drum und dran. Aber die Bundesliga ist sehr weit hinterher und das hat auch einen Mitgrund, dass Bayern, also es fehlt diese Konkurrenz, weil das bestgeschaute Spiel bei der Bundesliga, wo man am meisten Werbegelder, Fernsehgelder einnimmt, ist Bayern gegen Dortmund. Und du hast nicht da viele Spieler, die quasi sehr, sehr krass geviewt werden im Ausland auch und alles, sowas noch wichtig wäre. Und da fehlt es ein bisschen an Konkurrenz in der Bundesliga, dass dadurch auch die Fernsehgelder hochgehen. Wenn Dortmund jetzt Meister...
Ja? Ich meine, ich habe jetzt... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der Letztplatzierte in der Premier League bekommt so viel wie der Viert- oder Fünftplatzierte in der Bundesliga an Fernsehgeldern. Das heißt ja, schon alles.
Der Leute. Bekommt 200 Millionen, glaube ich. Irgendwie sowas.
So.
Ungefähr, glaube ich.
Oder wenn du frisch in die Premier League zum Beispiel aufsteigst, da kriegst du so viel Geld, Leute. Das ist wirklich.
Ja. Du kriegst circa 200 Millionen. Einfach Premier League dabei sein, 200 Millionen. Perfekt.
Ja, aber und, ich weiß, was du meinst, weil wahrscheinlich halt noch mehr Leute sind bereit, also natürlich ist halt englischer Fußball vielleicht auch für ein Ausland noch mehr attraktiv, aber ich glaube auch innerorts sind halt sehr viel viel bereiter dazu, 40, 50 Euro im Monat auszugeben für ihre Abos und für Sky und was weiß ich was, je nachdem, was du halt hast, ne? Ja. Und in Deutschland denken sich vielleicht manche so, ach komm ey, Bayern wird eh wieder Meister, so weißt du?
Ja genau, gibt halt viele, die so denken oder...
Es oder dann nur ein Spiel im Jahr Kampf. So gucken und dann sich in den Sportsbau sorgen. Aber Tone, pass auf, ich werde jetzt eine These, es wird jetzt vielen Dortmunder nicht gefallen, was ich sage, ja.
Aha.
Für mich war das so wegweisend, dieses Spiel, Bro, auch für die nächsten Jahre in der Bundesliga. Und Dortmund hat es halt leider verkackt. Ich glaube auch, jetzt in den nächsten 4, 5 Jahren werden die auch keine Chance wieder haben. Ich glaube, Bayern, Bro, schau mal, die haben so der 11. Mal am Stück gewonnen. Wie reagieren die? Unabgesehen vom Titel oder nicht, war sowieso schon klar. Salihamidzic raus, müssen wir auch heute noch drüber reden. Oliver Kahn raus. So, und obwohl sie gerade noch Deutscher Meister gewonnen haben, noch so als ein bisschen Schadensbegrenzung. Das juckt die einfach nicht, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, Bayern wird jetzt auch wieder im Sommer einiges umwerfen, vielleicht noch frische Spieler und Neues. Und die werden,
da reden wir gleich drüber.
Bro, die werden einfach zu mächtig wieder sein nächste Saison. Und dann, vor allem jetzt nach dieser verkorksten und unsouveränen Bundesliga-Saison für deren Verhältnisse, werden die da wieder Gas geben und werden auch wieder locker Meister. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund dann nach einem Abgang von Jude, egal wen sie dann als Ersatz holen, dann wieder so lange um Titel mitkämpfen. Es wär cool für die Attraktivität, aber
Das Lustige ist, also ich habe genau diesen Punkt, ich habe mir so eine Liste gemacht heute, weil wir so viele Themen haben. Genau das steht auf meiner Liste und zwar BVB nächstes Jahr Kandidat? Und das wollte ich dich auch fragen. Und für mich, Anton, ich habe mir da echt viel Gedanken gemacht, weil erstmal mein erster Gedanke war, Dortmund hat verkackt, das war diese einmalige Chance jetzt, statistisch gesehen für die nächsten 10 Jahre. Aber ich habe mir dann noch ein bisschen mehr so Gedanken gemacht. Schau mal, Jude Bellingham wird den Verein verlassen. Sie bekommen ungefähr 120 bis 130 Millionen mit Boni insgesamt alles zusammen.
Ich finde es übrigens, ganz kurz, ich finde es ein bisschen zu wenig. Ich hätte mehr gedacht. Ja,
die wollten 150 Millionen haben.
Guck mal, Enzo, aber was hat ein Enzo gekostet, Digga? 120? Jude Bellingham ist doch viel besser als Enzo.
Ja, safe. Wurde auch übrigens als der beste Spieler, also MVP der Bundesliga gewählt. Und Bro, mit diesem Geld werden die, glaube ich, schlau investieren. Und Dortmund hat eine Mannschaft, die nicht, also die Spieler sind wie Karim Adeyemi, ein Malen, ein Brandt, ein Aller, die sind nicht bei Dortmund, weil sie das jetzt gerade aktuell als Zwischenstation sehen, sondern die fühlen gerade den Verein. Und diese Zusammenhalt auch von den Fans oder dieser Support der Stadt, alles drum und dran, ich glaube, die sind jetzt sehr gebunden und sind als Mannschaft dieses Jahr sehr gewachsen, weil sie haben wirklich viel Scheiß erlebt. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten so beim BVB diese Saison. Dann das Skandalspiel in Bochum, dann jetzt dieses letzte Spiel gegen Mainz und sowas. Da ist so viel zusammengekommen. Ich denke, dass wenn man alles zusammen sieht und wenn man gut wirtschaftet, wir können gleich über Transfers reden, zum Beispiel ein Benzebaini hat man schon verpflichtet jetzt. Ich glaube, der ist ablösefrei. Ein Alvarez, er kommt von Ajax Amsterdam, ein Sechser, ein sehr guter Mittelfeldspieler. Mhm. Und der wird nicht alleine wahrscheinlich Bellingham kompensieren, weil das ist ja nicht seine Position, sondern Juri Thielemans soll vielleicht kommen von Leicester City, der ist abgestiegen aus der Premier League mit Leicester City. Thielemans, ein großartiger Spieler, den kennt man vielleicht vom Karrieremodus vor 4, 5 Jahren, ist immer noch sehr jung und hat immer noch ein großes Talent und der ist wirklich sehr, sehr strong. Und ich glaube, Bro, wenn man dann wirklich die richtigen Spieler holt, Sebastian Kehl wird sich da, sag ich mal, bemühen, das Beste draus zu machen. Ich glaube, dann wird für Dortmund nächste Saison auf jeden Fall auch, also Dortmund wird eine super Mannschaft aufstellen können, da bin ich mir 100% sicher.
Ja.
Allaire wird noch fitter sein als jetzt. Aber natürlich die Frage ist, werden die Bayern nicht viel zu stark sein? Weil wenn die Dortmund das jetzt nicht geschafft haben, wie sollen sie es gegen eine Bayern-Mannschaft machen, wenn die jetzt wieder stärker werden? Aber nur Gott weiß sozusagen, ob Bayern, das ist ja auch völliger Chaos. Kahn wurde gefeuert, Salihamidzic wurde gefeuert. Kann natürlich jetzt positiv sein, aber das ist auch gerade so eine komische Stimmung. War schon Alfonso Davis-Berater zum Beispiel auch gesagt, der will das viel zu, man weiß gar nicht, wo der Verein
hingeht. Bei Bayern hingeht. Einfach so viele Sachen, Digga, das mit Neuer. Oberschenkelbruch, ja. Dann der Torwarttrainer wurde gekickt, dann Nagelsmann, Tuchel. Genau. Wir hatten das mit dieser
Unruhe.
Unruhe, das mit hier mit Fashion Gala oder was weiß ich, so diese ja. Sachen mit Spieler, der Nagelsmann. Geht feiern, der wird fotografiert. Genau. Dann was hatten wir noch, Bro?
Nagelsmann gefeuert,
Mané schlägt Sané.
Ohne System, genau.
Also, ja, nee.
Ja,
das ist da war ja wirklich, war ja alles wirklich so. Kaum Pausen diese Saison, ne?
Nein, die haben sich richtig, also Bayern hat sich wirklich als Verein dieses Jahr komplett blamiert.
Plus die WM-Tone. Wir hatten es ja vor, ja. Als wir, ich weiß es noch ganz genau, als, weißt du noch, als wir geredet haben, wo, ja. Als wir gesagt haben, wir sind jetzt gespannt, was für Auswirkungen, Einfluss. Ja.
Genau.
Die schlechte WM auf die deutschen Spieler haben wird von Bayern, also auf diesen deutschen Block. Ne? Und es hatte tatsächlich ja. Dann auch Auswirkungen. Ganz kurz. Dachte man so, okay, krass, so wie sie gegen PSG gespielt haben, ne? Ja. Aber ich glaube, vielleicht war das auch, weil PSG einfach so schlecht war. Oder es war vielleicht
wirklich auch
so unter Nagelsmann, keine Ahnung. Ich fand, Bayern gegen PSG war schon sehr krass.
So wäre ja, safe. Super verteidigt.
Vor allem in der Allianz Arena.
Genau, aber alles zusammen, so Bayern katastrophal nach außen. Oliver Kahn, also Uli Hoeneß hat ja die Idee gehabt, oder auch Rummenigge, wer auch immer. Die wollten so einen aus dem eigenen Verein so holen, weißt du, der so nah an der Mannschaft sein kann und so an der Stelle, wo halt Kahn dann seinen Job halt übernommen hat. Und das war halt komplett die falsche Entscheidung. Jetzt haben sie da umgekrempelt. Jetzt haben sie sehr viele BWLer da am Start. Weißt du, so die wissen, was sie machen sozusagen, aber haben damals nicht Fußball gespielt bei Bayern und was weiß ich was. Und man hat halt viele Entscheidungen so falsch getroffen, voll Unruhe und so. Deswegen ist nachvollziehbar, dass sie alle gekickt haben, so. Wir müssen jetzt einen kleinen Neuanfang anfangen.
Es gab starten. Ja noch das mit Cancelo, Digga, zum Beispiel, dass der nicht dann Stamm gespielt hat und so, ne?
Ja, Bro, da gab es so, es gab so viel, also ich weiß ja gar nicht, ich könnte gar nicht alles auf, da war so viel immer Unruhe und da war immer irgendwas. Dann diese Stürmer-Diskussion darf man auch nicht vergessen. Man wusste nie, okay, war schon so, jedes Mal wurden sie nach dem Spiel gefragt, ja, braucht ihr jetzt einen Stürmer für Lewandowski,
weil Lewandowski ist weggegangen. Ich fand's ein bisschen schade für Jan Sommer, weil, also okay, man, eine neue Leute ist absolute Legende, klar, Ikone. Aber dass er dann die Schale hebt und dann Jan Sommer so im Hintergrund ist, so in der zweiten Reihe, so halb verdeckt bei dem Meisterschaftsbild. Ja. Das fand ich bisschen. Aber er ist
halt Kapitän.
Ja, aber das fand ich trotzdem viel ein bisschen madig, Digga. Hätte die sich doch ihn wenigstens in der Nähe, so in der ersten Reihe, so neben Neuer gestellt. Weil ich meine, er stand jetzt die ganze Zeit im Tor, so, weißt du?
Klar, klar. Und ja, Bro, also was wir aber noch nicht erwähnt haben, was man wirklich sagen muss, ganz großen Respekt an Jamal Musiala. Bro, der hatte einen Formtief, okay? Den haben wir auch beide getroffen vor kurzem, haben wir ein bisschen mit ihm geredet, interviewt und so, ein paar lustige Sachen gemacht. Anton hat mit ihm Liegestütz-Challenge gemacht, also echt, war ein cooler Tag mit ihm. Und überleg mal, ein paar Tage später, Bro, ist er quasi der Held der Welt, weil jeder auf dieser Welt hat es mitbekommen, was er gemacht hat. So. Er hat Bayern, das war so dramatisch, Leute, das war das krasseste Saisonfinale, was ich je in meinem Leben so erlebt habe, sozusagen in der Bundesliga. So, sowas habe ich noch nie gesehen davor.
Thomas Müller hat gesagt, er hatte zwei Momente, wo er so, also verschiedene Emotionen aufgerufen worden sind. Einmal beim Finale daheim, da war das halt eine sehr negative Emotion und jetzt das. Er meinte, das war für ihn also quasi die emotionalste Meisterschaft. Auf diese Art und Weise, so wo du denkst, er hat doch gesagt, eigentlich habe ich mit Dortmund gerechnet, dass sie das nach Hause fahren.
Ja, ja, safe, ja. Und was Musiala dafür, er wurde eingewechselt, hat lange nicht getroffen. Was er für einen First Touch hatte nach dem Pass von Gnabry.
Bro, da hat er ein bisschen Glück. Ich habe das Tor mit Mati mir zusammen angeschaut. Das hat er nicht geplant, Bro. Aber es sah so aus, als ob es geplant war, ne? Dieser zweite Kontakt so, als ob wie so eine Schlange den Ball so eng führt.
Der aber irgendwo ist es, klar, es war vielleicht,
aber
irgendwo ist es Instinkt.
Natürlich, weißt du, also das ist safe.
Genau, ja. Und dann haut er den ins lange Eck, so schlänzt ihn rein. Er kann es selber nicht fassen, so. Und es ist die wunderschöne Geschichte von Jamal Musiala dieses Jahr, die er selber geschrieben hat. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Bro, genau sowas hat er gebraucht. Und das ist jetzt so, das ist so der Türöffner für seine Karriere, wenn er nicht schon den davor hatte, weißt du?
Aber ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, Bro, ist Jamal überhaupt schon 20? Ist er 20 oder 19?
Ja, ich glaube, er ist 19, aber
19. Ich muss mal gucken. Ist ja, doch klar, dass ein 19-, 20-jähriger Bro kann nicht immer auf diesem Level bleiben, weißt du?
Vor
ist
allem,
mir klar, dass er ein paar Wochen mal ein bisschen schlechter spielt. Ja. Ist er 19 oder 20?
Er ist 20 geworden im Februar.
Ja. Okay, siehst du? Und ja. Bei Jude Bellingham, weißt du, woran mich auch seine Verletzung erinnert hat? Voll an Pedri, Bro. Jude Bellingham hat ja seit Wochen schon mit Bandage gespielt. Also der war so, ich habe mit einem Augsburger geredet, Bro. Ich bin ja mit ein, zwei Augsburgern auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen soll oder lieber nicht.
Meinst du
Dorsch? Nee, nicht Dorsch, egal. Ich sag dir, vielleicht wollen nicht erwähnt werden. Okay?
Ja.
Und die haben mir erzählt, die haben ja gegen Bayern auch, gegen Dortmund auch gespielt, Augsburg gegen Dortmund. Die meinten, ey, Jude, sein Knie war vor 2 Wochen schon komplett zugetaped. Das war so dick, Bro, damit es irgendwie hält, ne? Ja, und der hat dann unter Schmerzen wahrscheinlich die ganze gespielt, plus Schmerztabletten, plus alles zugetaped, bla, bla. Und es war ja auch mal klar, Digga, dass Jude sein Körper das irgendwann nicht mitmacht, weil der Junge hat jedes Spiel gemacht in der Nationalmannschaft, in der Qualifikation, in Testspielen, in Nations League, bei Borussia
und
Dortmund,
DFB-Pokal, Champions League,
gelaufen wie ein Pferd.
Weißt
du? Gelaufen wie ein Pferd. Genau. Ja. Und es war genau das gleiche wie bei Pedri, weißt du noch, die Saison?
Pedri hat auch
gemacht,
90 Spiele gespielt.
Plus Nationalmannschaft, plus EM. Mhm. Und nach EM keine Pause, sondern direkt weiter zur Olympia. Und dann nur irgendwie 2 Wochen Pause, so 10 Tage, da gab es dann auch schon so Memes und so über ihn, wo er im Pool springt und alle so, oh mein Gott, God bless him, finally he's recovering und so. Weißt du, so endlich springt er mal im Pool, ohne Fußball zu spielen. Und dann kam er zurück zu Barca, direkt Vorbereitung, zack, zack, zack und sofort 4 Monate verletzt. So, und bei Jude, die haben, aber vielleicht wären sie auch nicht so weit gekommen, hätten sie ihn nicht bis dahin so viel spielen lassen, weißt du, man weiß halt nie.
Safe. Und weißt du, was cool ist? Einer aus der Community bekommt ein Trikot. Werde ich verlosen. Das ist geil. Das heißt, ein Musiala-Trikot, Leute, mit Unterschrift von ihm, von dem Treffen. Und ein paar Tage später schießt er das Tor. Also einen besseren Zeitpunkt gibt es quasi gar nicht. Das ist, glaube ich, echt. Er hat es quasi 1 Woche oder 2 Wochen davor unterschrieben. Das ist geisteskrank. Deswegen, ich ziehe meinen Hut, Bro. Und dann sollen wir ein bisschen über Salihamidžić und Kahn noch reden? Über den Abgang, was du davon hältst oder wie das quasi passiert ist? Weil dieser Kahn-Abgang, der wird jetzt noch einen Nachklang haben, weil ist nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen, alles
voll,
auseinandergegangen. Ja. Also erstmal, Bro, wir haben in einer Podcast-Folge drüber geredet, da habe ich zu dir, glaube ich, gesagt, dass Kahn safe geht und Salihamidžić, glaube ich, dass er wahrscheinlich noch bleibt. Und jetzt sind beide weg. So, wie stehst du dazu? Oder glaubst du, das war richtig? Oder was denkst du?
Ja, wir haben ja schon so diskutiert darüber, ob jetzt was kann jetzt ein Kahn dafür, zum Beispiel habe ich gesagt, dass jetzt Mané gefloppt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, Kahn
da stehen die dann irgendwie schon in Verantwortung oder Brazzo. Kahn hat ja auch der Tuchel gesagt, der hat den Olli so vielleicht einmal die Woche auf dem Trainingsgelände getroffen, aber mit Brazzo war der tägliche Austausch und der war extrem nah an der Mannschaft, okay?
Genau, finde ich auch.
Also das ist eigentlich jetzt der Hauptmann und was Kahn im Hintergrund gemacht hat, ich weiß es nicht genau. Aber
Der hat ja auch einen ganz anderen, eine andere Rolle als Salihamidžić, sagen wir mal.
Ja.
Aber Kahn war, finde ich, sowieso, auch wie er sich da gegeben hat mit Lothar Matthäus und alles drum dran, dieses Mir Samir, was er da erzählt hat. Also sehr unsouverän einfach. Auch seine Art und Weise und so hat nicht gepasst, finde ich. Das war von vornherein irgendwie dann, hat man gemerkt. Okay,
vielleicht ist der Olli auch ein Tick zu emotional für so einen Job. Klar, wirkt er vielleicht auch manchmal ein bisschen kalt, aber Bro, Olli ist, glaube ich, ein sehr emotionaler Mensch. Wir haben jetzt auch verschiedene Versionen gehört, ne, was jetzt da passiert ist bei den Telefongesprächen und und. Ich weiß nicht, ob du Doppelpass geguckt hast, da gab es ja auch ganz gute Quellen, da hat der Stefan Effenberg sich auch noch gemeldet dazu, der den Kahn natürlich auch noch kennt. Jeder hat da irgendwie was anderes gesagt, Bayern, offiziell Pressemitteilung, dann Heiner, können wir gleich nochmal kurz drauf genauer eingehen. Aber ich fand den Zeitpunkt unpassend, Tone. Ich hätte es wahrscheinlich erst nach dem letzten Spieltag kommuniziert.
Ja.
Selbst wenn du es nicht davon abhängig machst, ob man jetzt noch Meister wird oder nicht, auch wenn es feststeht, trotzdem erst ein paar Tage später so sagen, hey, so, keine Ahnung. Ich fände die Botschaft besser so, hey, so cool, dass wir noch Meister geworden sind, aber die Entscheidung stand bei uns schon vor einer Woche fest. Und wir wollten es jetzt nicht kurz vorm letzten Spieltag machen, aber so wie ihr euch denkt, bla bla bla, weißt du? So war es dann Digga, krass. Weil du hast dann irgendwie unter 48 Stunden, um das zu verarbeiten. Was machst du dann? Dann wird angeblich ist ja der Olli dann ausgerastet. Und dann hatten sie Angst sogar dazu, dass dann der neue, dieser Dresden heißt er, gell? Dass es so handgreiflich Kleinigkeiten kommt und so im Flieger und der war so sauer angeblich, dass die nicht wussten, wie reagiert er und auf ihn losgeht und so. Und
ach, war das so der Grund? Ah, okay.
Ja, ja, und dass er dann halt deswegen nicht nach Köln mit durfte, damit es halt nicht zu dieser Eskalation kommt und ja, die wollten einfach das Ganze deeskalieren, okay? Das war jetzt Bayern, also die angebliche Seite, wie der Olli auch. Olli hat ja alles abgestritten auf Facebook und Twitter, habe ich ja gesehen.
Ja, ja, der sagt so, dass es der Schlimmste, also das Schlimmste für ihn jemals war, dass er nicht mitreisen durfte.
Ja, und dass er halt sehr nüchtern aufgenommen hat und so und ja, akzeptierte, bla bla. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, dass die sagen, hey, Kahn, nee, du kannst nicht mit, aber okay, Brazzo, du hast anders reagiert, du passt schon, du kommst mit.
Genau.
Weil der Salihamidžić, ich habe mir das auch angeschaut, es hat auch mir sehr leid getan. War ich schon auch ein bisschen emotional. Ich meine, es ist ein erwachsener Mann, Digga. Man merkt, sein Herz blutet für Bayern und der, man darf nicht vergessen, Leute, Brazzo war jetzt nicht nur seit 6 Monaten da oder seit dieser Saison, so wie Kahn.
Nö, nö. Genau.
Bro, er ist auch der Verantwortliche dazu, dass Bayern diesen Kader und alles drum und dran, diese Mannschaft hatte, beim Sextupeljahr. Ein Team.
Es war auch so, also.
In der Geschichte gab es erst 2 Teams, die das erreicht haben, Leute, in der Geschichte vom Fußball. Das war einmal Barcelona 2009 und Bayern München 2020. So.
Genau, und Brazzo hatte, sag ich mal, einen undankbaren Job, weil wenn du gute Transfers gemacht hast, Sextupel-Saison und dann gewinnst du alles, dann ist Brazzo so der Goat quasi gewesen bei den Bayern-Fans. Und jetzt hat er Mané verpflichtet, hat halt Pech gehabt, dass er nicht performt, hat eine Verletzung, alles drum und dran. Und da haben auch andere Sachen nicht geklappt.
Er holt Cancelo, alle sagen so, oh mein Gott, wie hat Brazzo das angestellt? Cancelo spielt nicht so
Kader
gut, dann
ever.
Das. Auf einmal so, weißt du?
Genau, und dann ist er so, sag ich mal, der böse Mann, der Buhmann. Und das ist halt einfach sehr undankbar, so der Job generell. Aber ich finde es sehr, sehr erwachsen, wie er sich verhalten hat, weil der hat noch mitgefeiert. Voll. Er hat gesagt, der Verein steht über eine einzelne Person. Also Verein ist größer als Hasan Salihamidžić logischerweise. Hat es da voll sportlich und respektvoll quasi da verabschiedet. Und finde ich schön, wie es auseinandergegangen ist, weil das mit Kahn ist so, hat einen unschönen Beigeschmack einfach, so finde ich. Also sehr, sehr unschön.
Ja.
Oder kann vielleicht auch, also das von beiden Seiten vielleicht.
Weißt du,
also
du kannst, gar nicht da, du musst aber auch von der Seite betrachten, Tone. Stell dir vor, du bist Oliver Kahn.
Ja.
Du bist der Titan, okay?
Ja.
So. Und dir wird 1 oder 2 Tage vorm Spiel kommuniziert, hey, so, das war's mit dir.
Mhm.
Wie willst du da noch ruhig bleiben? Also weißt du, ich meine, er kann es ja bestimmt verstehen. Ich glaube auch, dass sie dann beim zweiten Gespräch dann wirklich war ein bisschen ruhiger als bei vielleicht einer ersten Reaktion oder wie auch immer. Aber dann natürlich kann er auch genug Argumente vor die Nase werfen, vor den anderen Vereinsverantwortlichen oder ich glaube, der Hein hat es ihm kommuniziert, dass er, was kann er dafür, dass die Mannschaft gerade so kacke spielt, weißt du, was ich meine? So,
klar, aber er war der Unruhepol unter anderem. Und das ist das Ding bei Bayern gewesen. Klar, er kann nichts dafür, dass, weißt du, so mit Transfers, da hat er gar nicht so viel zu tun wie ein Hasan zum Beispiel.
Nein, nein, aber ich meine trotzdem, du meinst seine Aussagen, so Interviews und hier und da, dass er jetzt nicht.
Ja, dann Entscheidungen im Verein, was da passiert ist mit, als Beispiel Julian Nagelsmann, dann dies, dann das, dann Neuer, du, irgendwo ist ja Kahn überall dabei und ist ja so, sag ich mal, für die Außendarstellung auch wichtig. Und da hat halt vieles nicht geklappt so. Und ich finde, er hat kaum Argumente, wo er sagen kann, hey, das hat gut funktioniert, das nicht, sondern es war einfach unsouverän und das Projekt ist halt komplett so gegen die Wand gefahren. Finde ich. Das Oliver Kahn-Projekt.
Ja, aber andererseits finde ich es eigentlich gut, wenn er einfach frei schnauzt seine Meinung sagt. So.
Klar,
wir wollen doch immer diese echten Emotionen und Meinungen im Fußball und so und nicht immer dieses schöne Gerede und hier und da.
Nein, nein, das eh nicht. Aber,
natürlich, glaube ich, bestimme ich dir zu. Ja. Er war wahrscheinlich auch ein großer Grund dazu, dass dass Tuchel dann kam. Und Nagelsmann raus war und so, dieses Gepokere und so, ne?
Ja.
Mit Sicherheit hat er da auch einen Einfluss. Aber ich meine, vielleicht ist es ja jetzt, vielleicht gewinnt Bayern nächstes Jahr Champions League, weißt du, was ich meine? Und dann redet niemand mehr drum, ob das die schlaue Entscheidung war, von Bayern Nagelsmann zu kicken oder nicht.
Genau. Das ist, ich meine, dass man Thomas Tuchel geholt hat, würde ich immer noch sagen, war gut. Aber nicht, der Zeitpunkt war vielleicht nicht optimal, hätte man nach der Saison machen können. Aber du weißt auch nicht, ist Tuchel dann überhaupt noch auf dem Markt? Oder ist er schon bei Real Madrid Trainer plötzlich, oder was weiß ich wo, weißt du, Premier League, Tottenham, gibt ja viele Möglichkeiten. So, Bro, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, dass Tuchel jetzt nicht plötzlich auch sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf und ich würde gerne gehen und was weiß ich was, weil Tuchel ist schon so ein sehr, bei der Mannschaft, beim Verein muss schon alles stimmen, der ist da schon sehr so kleinlich, wenn man das sagen
es
kann.
Es gab ja auch fast je noch eine Station, wo es 0,0 Probleme gab. Aber er hatte natürlich auch immer komplizierte Stationen. Bei Chelsea, bei PSG. Aber er war auch derjenige, der Chelsea zum Titel geführt hat und PSG ins Champions-League-Finale. Da war die beste Zeit von PSG.
Ja, genau. Und deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er bleiben wird. Und was jetzt aber der große Gewinn ist, finde ich, für den Bayern, für den FC Bayern München, ist dadurch, dass Hasan jetzt quasi weg ist und die jetzt noch keinen Ersatz für Hasan haben. Das kann auch sein, dass der erst zu Weihnachten kommt. Oder also nicht als Weihnachtsgeschenk, aber dass er erst im Winter kommt. Und zwar hat Thomas Tuchel jetzt viel, viel Mitspracherecht, was Transfers angeht. Das hat er so oder so. Aber wie wir das kennen, Hasan sagt dann, hey, den holen wir so mäßig, okay? Und das ist sehr, sehr gut, weil Thomas Tuchel kann sich jetzt wirklich, glaube ich, seine Mannschaft so bauen, wie er möchte. Und mit Brazzo war Vlahovic kein Thema. Weißt du, Brazzo, ich will da nichts sagen, kommt aus Bosnien, okay? Ist da auch ab und zu mal in Bosnien unterwegs. Der wollte Vlahovic zum Beispiel nicht kaufen, so wie ich gehört habe. Vlahovic ist Serbe, das hat natürlich wahrscheinlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem so, weißt schon, den Spieler, den Tuchel sehr, sehr fühlt, der war gar kein Thema. Und jetzt ist plötzlich Vlahovic ein sehr, sehr großes Thema bei den Bayern. Und ich call euch jetzt eins, wir haben den 30.05. Vlahovic wird kommen, egal ob es durch einen Tausch mit Sadio Mané ist, das steht nämlich im Raum, aber du wirst Vlahovic sehr, sehr günstig bekommen von Juventus Turin, weil die werden europäisch nicht spielen, maximal Conference League, glaube ich. Aber das juckt, glaube ich, kein Menschen, auch nicht Dusan Vlahovic. Die müssen Gelder einnehmen, weil sie dadurch sehr viel Geld verlieren, dass sie nicht in der Champions League dabei sind. Und Bayern wird sich den schnappen. Das ist die beste Lösung, glaube ich, auch. Weil Anton, pass auf, seit seiner krassesten Saison damals, wo er den Durchbruch geschafft hat, okay, habe ich eine Statistik gesehen, 120 Spiele, 60 Tore und irgendwie so 10 Torvorlagen. Das heißt, er hat in jedem zweiten Spiel getroffen. Und stell mal vor, er wird gefüttert von Coman, von Musiala, von Sané.
Dann kann der Gnabry, auch mal ganz schnell 0,8-Quote haben oder so.
Genau, also Vlahovic hat das Potenzial, Freunde. Er ist eine Tormaschine. Und nur weil er jetzt eine schlechte Saison hat, heißt das nicht, dass man den abschreiben darf. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um so einen Spieler zu kaufen, weil du kriegst ihn günstig. Vor allem mit den Bedingungen, die ich schon genannt habe. Alles drum und dran. Das ist so der Spieler, mit dem man gehen muss.
Bei dem gab es ja auch viel Unruhe, ne? Mit diesen Frauen.
Das gab ja auch das mit Frauen, genau, ja. Zur WM-Zeit war das. Und Bro, dann holst du dir noch einen Mittelfeldspieler. Das können wir gleich jetzt eigentlich alles besprechen. Und zwar
die Sechserposition wird ja jetzt gerade heiß diskutiert, ne?
Richtig. Da gibt es einen Declan Rice. Es kommt auf jeden Fall ein Leimer, okay? Dann Sechserposition, Declan Rice. Da ist Thomas Tuchel auch schon in Gesprächen mit ihm, haben schon telefoniert. Arsenal will ihn auch holen. Ich glaube, es gibt noch andere Vereine. Und das Problem ist natürlich, dass die sehr viel Budget haben, sehr viel Geld ausgeben können. Und dann ist die Frage, wie weit wird Bayern gehen, wie viel machen sie mit? Aber ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das mit Leon Goretzka, das ist der auch mitbekommen, oder? Der wurde doch eingewechselt.
Ja, boah, Grafenberg. Das war brutal. 75. Genau. Kam er rein, 82. raus oder so, ne?
Ja, genau. Weil er hat dann das System gewechselt auf 4-1-5. Macht das Sinn? Auf jeden Fall 5 Offensive, glaube ich, waren es. Ein mit einem Sechser, das war Kimmich. Und deswegen, er hat ihn eingewechselt, den Goretzka. Und dann wirklich, ich glaube, 20 Minuten später wieder ausgewechselt.
Weniger, glaube ich.
Einfach, sogar weniger. Also ich weiß die Zahlen nicht, aber das ist krank. Das ist für den Spieler halt voll quasi schmerzhaft. Disrespect, weiß nicht, ob man das sagen kann, weil am Ende war das ja genau die richtige Entscheidung, weil Musiala dann getroffen hat. Aber das tut natürlich sehr weh, Tone, und Goretzka war sehr gebrochen.
Wir haben ja gar nicht zu Ende geredet. Wie hast denn du reagiert, als dann Köln den Ausgleich erzielt hat? Weißt du, wie laut es in Dortmund war, Bro, als der Stadionsprecher die Durchsage gemacht hat, Köln hat ein Tor gemacht?
Ja, safe. Ich glaube, du hast mir sogar auf WhatsApp geschrieben, es wäre so typisch, wenn jetzt Bayern sogar noch ein Tor kassiert, sozusagen. Gell?
Das würde zu Sonne aber passen, ja, dass Bayern es dann am Ende nicht mal gegen Köln schafft, noch zu gewinnen.
Und genau so kam es, und ich saß hier so da und dachte mir so, krass, das spiegelt so, das hat auch Thomas Tuchel gesagt, das spiegelt komplett die ganze Sau wieder so, und so hat sich das für mich angefühlt, weil du hast eine Handelfmeter bekommen, was man schon tausendmal gefühlt hat.
Gnabry auch so unnützlich, wie er da hochspringt, gell? Ja. Genauso wie Musiala. Aber vor ein paar Wochen, der Tuchel hat ja auch gesagt, egal wie dieses Spiel heute ausgeht, das wird die Saison nicht schön machen, so von unseren Ergebnissen und von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und das Bayern hat ja auch kein überragendes Spiel gemacht, ne? Das war jetzt nicht irgendwie 30 Schüsse und Köln hatte nur einen Schuss und dann irgendwie keine Ahnung wie viel. Klar, noch das Abseitstor, und Sané hätte auch noch das 2-1 eigentlich schon erzielen müssen, vor Musiala.
Genau.
Aber
das ist halt so ein typisches Bayern-Spiel, Bro. Die haben anfangs Gas gegeben, sind die beste Mannschaft in der Bundesliga in den ersten 15 Minuten, haben, glaube ich, 14 Tore geschossen in der Zeit. Dann dann schon, verlieren sie die Spielkontrolle, je länger das Spiel dauert. Und dann fällt das Spiel so aus der Hand, haben nicht die Dominanz auf dem Platz. Und dann müssen sie halt arbeiten, aber das wird sie natürlich trotzdem beflügeln, dadurch, dass sie Meister wurden am Ende.
Und wie hast du reagiert?
Das krass.
Bro, das war ja so krass, als Dortmund dann das 2-2 erzielt hat, ne? Das war eigentlich schon viel zu spät, das war irgendwie 95 Minuten Nachspielzeit, 5 Minuten Nachspielzeit gab's. Und dann erzielen sie irgendwie in der 97. das 2-2. Ich dachte, der Schiri pfeift gar nicht mehr an. Aber er hat es dann doch noch irgendwie angepfiffen und noch einen so einen hohen Ball laufen lassen, wo der Torwart so rausspringt. Da hast du dann geguckt, wahrscheinlich auf der Konferenz da auf Dortmund-Spiel, ne?
Klar.
Das wie sehr hast du geschwitzt?
Ich habe richtig geschwitzt, Bro. Das war geisteskrank. Das war so, ich glaube, der hat noch mal länger nachspielen lassen, weil es gab dieses Abseits-Tor, wurde dann geprüft oder irgendwas war da auf jeden Fall.
Ja.
Dann ist noch das Tor von Süle gefallen und dann hat er noch so eine Minute draufgelegt quasi. Oder zwei, drei sogar. Und man hat schon, also es war einfach ultimativ aufregend. Und das kann man gar nicht wiedergeben, was das für ein Gefühl war, wo zum Beispiel Musiala getroffen hat, wie ich mich auch selber für ihn persönlich gefreut habe und so. Das war einfach was sehr, sehr Besonderes. Aber Bro,
hast du meine so sehr Story mitbekommen eigentlich? Wo ich Hamburg zum Aufstieg gratuliert habe?
Ja.
Und dann Switch auf Heidenheim, die machen zwei Tore in drei Minuten, Digga. In der 94. und 98.
Das war auch so ein bodenloses Spiel. Das ist so verrückt, was wirklich in Fußball Deutschland gerade passiert ist, alles. Das waren die letzten Tage, waren einfach crazy. Aber ich wollte sagen, Bro, ich habe mich für die Bayern natürlich sehr gefreut, aber ernst, das sage ich jetzt nicht einfach so, mir haben die Dortmunder wirklich leid getan. Also, ich habe mich gar nicht, wahrscheinlich, ich habe mich gefreut, aber ich dachte mir, ich habe auch wirklich an so die Dortmunder gedacht und das schwöre ich so, ich hätte es ihnen nämlich irgendwie gegönnt, so dass Marco Reus jetzt in den 11 Jahren mal einen Titel gewinnt, weil, wie gesagt, es tut auch der Bundesliga gut, es hätte auch den Bayern nicht schlecht getan, wenn sie jetzt einmal nicht Meister werden. Deswegen, genau, war das so, es war so ein kurioses Ding einfach. Der Tag.
Marco Reus ist noch nie deutscher Meister geworden, das ist krass.
Das ist krank, überleg mal, der war auch so down. Aber ja, lass doch kurz über Transfers reden. Findest du Vlahovic ein cooler Transfer? Oder würdest du zum Beispiel eher sagen, Harry Kane oder soll man mit Kolo Muani gehen?
Es kommt drauf an, wie viel er kosten wird, ne? Also wenn ich jetzt einen Vlahovic für 60 Millionen kriegen kann und dann Kolo Muani für 110 und einen Harry Kane auch nochmal für 120, dann würde ich, glaube ich, auch Vlahovic nehmen. Da wäre mir der Harry Kane nicht doppelt so viel wert, vor allem, weil er auch älter ist.
Und potenziell kannst du Sadio Mané eintauschen. Der ist übrigens nicht in seinen Urlaub geflogen oder gefahren, sondern der ist jetzt immer noch an der Siebener Straße und trainiert gerade weiter.
So krass.
Ja, dann haben wir Guerrero. Der ist ja jetzt ablösefrei, verlässt den BVB offiziell und hat natürlich sehr viele Anfragen, könnte gefühlt überall spielen. Vielleicht ist er ablösefrei, ist natürlich ein sehr heißer Kandidat. Und Bayern ist dran, Bro, und ist auch sehr ernst. Die könnten den als Backup quasi, also statt Cancelo haben sie dann einen Guerrero, der auch super, super Spieler ist. Kann im Mittelfeld spielen, kann Linksverteidigung. Ist gut einsatzfähig, sag ich mal. Guten Abschluss hat er auch. Hat auch das eine Tor geschossen. Das wäre natürlich krass, wenn jetzt nach dem Saisonfinale aber ein Guerrero zu Bayern geht. Also da tun mir die Dortmunder dann irgendwie wieder schon leid, aber es wäre natürlich ein Top-Transfer für den FC Bayern München. Weil dann hast du ablösefrei Leimer und Guerrero.
Bevor wir jetzt noch weiter über Transfers reden, auch jetzt bei Barca, Messi müssen wir auch noch kurz ein bisschen drüber schnacken. Abstiegskampf. Das war auch krass, und? Digga. 2-0 sehe ich Leipzig, ist in Führung gegen Schalke, auf einmal Halbzeit 2-2.
Ja,
so, und fix. Aber was halt krass Pech war für Schalke, war, dass Leverkusen so früh eine rote Karte bekommen hat und Bochum einfach die rasiert hat, ne? Weil wer hätte damit gerechnet, dass Bochum einfach 3-4-0 oder was war es? 3-1, 4-1?
3-0, glaube ich. Ja.
Gegen Leverkusen gewinnt. Was auch eine Überraschung war für mich, dass Freiburg gechoked hat und Union Berlin jetzt in der Champions League spielt.
Ja, Mann, Union, ich habe die Champions League Feier gesehen von denen. Waren viele Fans da. Seien natürlich vom Herzen auch gegönnt, so.
Klar.
Haben sich auch verdient, aber Freiburger auch. Schade, dass die es nicht gepackt haben. Hätte ich ihnen auch gegönnt.
Und das war auch krass, ne? Das haben mir auch die Augsburger erst erzählt, Digga, weil ich habe die nach dem Spieltag noch getroffen, am 34. Mhm. Bro, hätte Stuttgart ein einziges Tor nur mehr erzielt, dann wäre Augsburg Relegation.
Echt jetzt?
Bro, und ich habe mir dann, die Augsburger dann, Digga, haben mir dann so gesagt, ey, guck dir mal bitte die Highlights an von Stuttgart. Ich guck mir die Highlights so an, gehabt. Digga. Digga, da willst du nicht in der Haut stecken von den Augsburgern, die da ein Auge gemacht haben. Digga, ich schwöre dir, die hatten so geisteskranke Chancen, Digga. Ich glaube, die waren irgendwie viermal so am so 7 Meter entfernt vom Tor irgendwie daneben geschossen, drüber geschossen, hier, echt, das. Bam, Bro, Alter. Der klärt auf der Linie. Digga, das war wirklich, also, krass. Das Stuttgart da, ich glaube 1-1 haben die nur gespielt, die hätten 100 Mal schon das 1-0 schießen müssen, dann kassieren sie das 1-0 von Hoffenheim und dann gleich ins Aus. Jetzt müssen sie die Relegation gegen Hamburg, Alter. Stuttgart gegen Hamburg. Aber ich find's bisschen, jetzt nicht wack, Leute, no front, ne, aber jetzt nur von Namen. Solche Vereine wie Hertha und Schalke steigen ab. Darmstadt und Heidenheim steigen direkt auf. Und dann wieder so Traditionsvereine wie Hamburg und Stuttgart spielen jetzt in der Relegation. Also, jetzt rein von den Namen her, wird es nächste Saison ein bisschen, also, weiß schon jetzt.
Ja, klar. Ja, Heidenheim ist natürlich nicht so vom Namen her wie
Heidenheim, Darmstadt, Bochum.
Genau. Ich weiß, was du meinst, voll, fühle ich auch. Aber bevor wir, Leute, weiterreden über Relegation, wer da weiterkommt, über Dortmund-Transfers, über Messi, über Busquets, über Neymar, über Real Madrid, haben wir kurz eine kleine Werbung.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
Werbung aus.
Tone.
Anton.
ich hab's dir noch gar nicht erzählt.
Ja.
Ich hab ein bisschen geweint, Digga, vor 2 Tagen.
Wegen Messi?
Nein, weil du nicht mehr in München wohnst.
Hast du echt geweint?
Nein, Bro. Ich hab das Abschiedsspiel angeguckt von Barca und das war das letzte Heimspiel im Camp Nou.
Ja,
bis November 2024. Viele waren vor Ort. Boah, Daniele hat ja alle Spieler getroffen von Barca, ne? Ich muss dir mal Bilder zeigen. Alle. Er war sogar danach noch nach Abpfiff mit dem Präsidenten und Bild gemacht mit Pokal und Supercup. Das war, hätte ich da Vlog gemacht, Leute, das wäre geisteskrank gewesen auch, aber ich dachte halt so, ja, Dortmund alle 10 Jahre mal Meister, das ist halt so schon, das sag ich mal, als neutraler Fußball,
Bro, dein Video war eine 1 von 10.
Ja, eben. Ich habe alles richtig gemacht. Ja, aber trotzdem, für mich als Barca-Fan wäre es natürlich auch schön gewesen, aber ich war auf genug Barca-Spielen so. Das war ein so ein Spiel alle 10 Jahre. Okay. Und Tone, dann habe ich dieses Feuerwerk gesehen und wie diese Show dann auch war nach dem Spiel mit den Opernsängern und hier und da und wie die Spieler alle stehen und wie die verabschiedet wurden, die Reden von Alba und Busquets und die Auswechslungen und kam mir auf jeden Fall ein paar Tränen, Bro.
Fühl ich.
Auch wenn es jetzt keine Spieler waren, die ich jetzt so geliebt habe, wie ein Iniesta, ein Xavi, ein Messi und Ronaldinho und so. Aber absolute Ikonen. Und was die alle auch alles geleistet haben, auch ein Busquets und so. Der Einzige, der jetzt noch übrig ist von dieser legendären MSN-Mannschaft von 2015, ist Ter Stegen. Der Rest ist alles weg.
Ja.
Und dann, weißt du, da war eine Szene, Tone, die war so krass emotional. Die Spieler stehen alle so am Mittelkreis oder so bei den Auswärtsbänken und da wurde so ein Imagefilm abgespielt mit so epischer Musik von der legendärsten Szene im Camp Nou seit 1957, okay? Und das ging alles immer chronologisch weiter. Und irgendwann kam Ronaldinho, sein erster Einsatz im Camp Nou. Der hatte, ich weiß nicht, ob du es weißt, das erste Spiel damals von Ronaldinho gegen Sevilla. 22 Uhr abends, Abendpfiff. Da hat Ronaldinho im Interview mal gesagt, ich wusste, dass ich krass spielen werde, weil das ist meine Zeit, wo ich Prime bin. Wegen Party und so, weißt du, dann wird erst warm. Und ja, reingekommen, dribbelt durch 2 Leute durch, schießt 30 Meter, Latte nach unten, Tor, bam, bam, bam. Das war sein erstes Tor für Barca. Und als dieses Stadion dieses Highlight-Tor gesehen hat, boah, alle jubeln und so richtig krass und die Spieler klatschen nochmal und so. Und dann ging's weiter zu Messi, Bro. Das Getafe-Solo-Tor haben sie abgespielt im Camp Nou. Bro, das ganze Stadion, dann Messi. Das war so krass. Und fast keiner ist nach Hause gegangen nach Abpfiff. Das ging ja so 40 Minuten oder so danach. Und die Spieler klatschen so. Und Gavi, dann wird auf Gavi so gezoomt nah. Gavi hat einfach auch so Tränen in den Augen und so. Und dann kam das Bild, wo Messi, Suarez und Neymar so zusammen in Armen so beim Torjubel sind. Kennst du das?
Zu dritt. Klar.
Dann auch wieder alles ganz Stadion rastet aus, Bro. Wirklich richtig emotional und auch die Rede von Jordi Alba mit Aber Leute, das war echt schön. Naja, worauf ich jetzt kommen wollte, ist aktueller Stand. Fabrizio Romano hat gepostet, es gibt aktuell immer noch kein schriftliches Angebot von Barcelona Messi, weil die immer noch das mit der Financial Fairplay und La Liga klären müssen. Laut Messis Kreis, und Messi hat anscheinend verlauten lassen, er möchte so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Also er kann jetzt nicht bis zum 31. August warten, einen Tag vor Transferfenster, ob Barca das noch irgendwie biegen kann. Er möchte im Juni im Bestfall eine Entscheidung. Und wenn er sich entscheidet, jetzt in den kommenden Tagen oder nächsten ein, zwei Wochen, es ist noch nicht garantiert, dass es nach außen kommunizieren wird. So.
Ja.
Aber ich denke, das ist dann eher, also wenn wir es in zwei Wochen noch nicht wissen, Leute, dann wird er wahrscheinlich nach Saudi-Arabien gehen. Das ist gerade so mein Bauchgefühl.
Genau, auf jeden Fall, was ich gelesen habe, Bro, ist, Juni ist auf jeden Fall der Monat, wo er sich entscheiden wird.
So.
Aber
Angebot hat sich nichts geändert. 400 Millionen Euro netto pro Jahr in Saudi-Arabien. Ja. Das ist mehr als das Doppelte wie Cristiano Ronaldo, Leute. Damit wäre Cristiano auch bei der Forbes nicht mehr auf Platz 1.
Das Ding ist aber, dass er dieses Angebot auch wahrscheinlich nichts herbekommen würde, gell? Weiß ich, Mann.
Und das denke ich mir halt das auch. Und ich denke, geh halt jetzt nochmal zwei Jahre zu Barca, dann kannst du nochmal ein halbes Jahr im neuen Camp Nou spielen. Weißt du, wirst dann verabschiedet im neuen Camp Nou so. Aber wobei, ich weiß nicht, ob es dann bis dahin
Messi,
fertig ist.
Bro, Messi ist aber auch so ein Mensch, so, der braucht auch seine Homies und so im Verein. Und er braucht seine argentinischen
Ansprechpartner. Der hat doch schon noch Homies. Paul.
Ich meine, in Saudi-Arabien.
Ach so, ja.
Klar, da ist kann sein, dass niemand. Busquets... Es kann sein, dass er mit, also dahin geht, wo Busquets auch hingeht.
Dass die daherholen, Alba und Busquets. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass das an seiner Entscheidung was. Ich glaube nur, dass die.
Glaubst du, er hat Bock, Bro, in Saudi-Arabien zu spielen jetzt an sich?
Ohne die? Nein, safe nicht. Aber genau. aber auch wenn die da schon vor ihm sind, dann wird er nicht sagen, okay, ist cool, jetzt gehe ich dahin.
Aber dann wird er, glaube ich, eher sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, weil.
Das ist so ein kleiner Pluspunkt.
Genau, weil er hat, glaube ich, gar keinen Bock dort zu spielen eigentlich. Er macht es dann wirklich nur fürs Geld.
Natürlich.
Weil Ronaldo, so, der ist so ein Mensch, der kann sich da einleben und so, weißt schon, der ist ein bisschen anders als Messi. Messi ist eher so ein bisschen so in sich gekehrt und so, introvertierter. Und
man hat halt jetzt gehört, das ist jetzt gerade das Problem, dass Messis Vater das Angebot von Al Hilal schon angenommen hat. Also quasi, er hat es okay gegeben, so, passt. Wir würden es annehmen, aber wir überlegen noch. So, also die haben jetzt nicht noch weiter verhandelt, sondern das ist okay, passt. Und Messis Vater, anscheinend hat Leo schon gesagt, so, hey, mach das.
Ja.
So, lass jetzt nicht zu lange auf Barcelona warten. Aber natürlich, die Entscheidung am Ende hängt auch an Messi. Und er möchte noch ein bisschen abwarten. Das spricht eigentlich halt extrem für Barca, Leute, weil wenn Barca irgendwie das hinbiegen wird, dann wird er kommen. Glaubt mir. Weil sonst hätte er schon, sonst wäre es schon lange offiziell wahrscheinlich mit Saudi-Arabien so. Er möchte jetzt noch ein bisschen warten, aber er kann natürlich auch nicht ewig warten, weißt du, er kann jetzt nicht auf einen Tag vor Schluss mit Familie und so hier noch schnell die Koffer rüberreißen, doch nach Saudi-Arabien gehen und hier und da, weißt du, irgendwie auf Krampf.
Ja.
Das soll schon ein bisschen organisierter sein. So, und Xavi wurde jetzt auch gefragt nach dem letzten Spiel, jetzt konnte er auch endlich mal richtig drüber reden, vernünftig, nicht immer so halbherzig. Er ist in täglichen Kontakt mit Leo. So, und er hat doch gesagt, dass er auch schon einen absoluten Spielplan hat für das System bei Barca, wie er Messi integrieren möchte.
Ja.
Und das heißt, also, er hat schon wahrscheinlich die genaue Taktik und Spielsystem Messi vorgestellt und so und alles drum und dran.
Genau.
Aber es hängt jetzt an Leo. So, und mäßig, Barca gibt jetzt halt Gas, das irgendwie zu biegen, dass das irgendwie möglich wäre. Sie müssen 200 Millionen Euro Gehaltseinnahmen senken, okay? Das klingt jetzt erstmal so, oh mein Gott, Digga, wie viele Spieler müssen die abgeben, halben Kader? Aber nein. Schau mal, alleine durch Piqué, Alba und Busquets, was meinst du, wie viel Gehalt haben die jetzt schon eingespart?
70 Millionen.
100.
100 Millionen,
krass. Diese drei Spiele. Nur Piqué, Alba und Busquets, die du wirklich kompensieren kannst, diese Abgänge, ne? Mit Balde, mit Alonso auf der linken Flügelseite, linke Abwehrseite. Und Busquets muss er dann jetzt Frankie de Jong spielen oder Kessier und dann vielleicht holen die ja noch.
Kessier wird wahrscheinlich auch noch gehen.
Ja, genau. Ja. So. Ich denke, die werden das hinbekommen und sie müssen jetzt noch weitere 100 Millionen einsparen. Das heißt, noch ein paar Abgänge und Verkäufe spielen ja auch noch dabei rein. Also Barca, ich glaube, die werden das hinbiegen. Die Frage ist jetzt, wie schnell, Bro. Und die Spieler müssen auch sagen, ja, okay, passt.
Genau, Koundé wird gehen, so wie es aussieht, vielleicht zu Chelsea.
Nee, wird nicht. Kunde hat schon im Interview gesagt, so, hey, da ist nichts dran, er möchte bei Barca bleiben. Und Xavi und Laporta, ja, glaube ich, haben auch schon gesagt, dass den möchten sie nicht gehen lassen.
Okay, aber wie willst du das dribbeln, Bro? Also jetzt ganz, ich dachte, Kunde ist so, sag ich mal, der Faktor, der gehen kann. Und dann noch ein Kessier, aber da müssen wir dann Ersatz holen.
Alleine Rafinha zu verkaufen, ist schon alles gedribbelt. Jetzt rein theoretisch.
Okay, ja, okay, ja.
Er bringt sehr viel Geld ein. Oder ein Frankie de Jong. Aber der,
was ist mit Fati, Bro?
Ja.
Wird Fati gehen, weil der hat jetzt wieder auch gut performt, hat auch Tore geschossen.
Ja. Oh, also übrigens, wunderschöne Tore hat Barca gemacht. Ne? Hast du gesehen, wie geil die gespielt waren? Mit Lewandowski, der Touch und so. Frankie hat ja auch gesagt, also hat sich zum Verein so, wie sagt man, bekannt benannt? Nee.
Ja, ja, bekannt, doch.
Ja. Also bei ihm, die bringen halt sehr viel Geld an, Rafinha und Frankie, aber die sind halt auch sehr gut. Und Deco wird jetzt neuer Sportdirektor bei Barca, den ich auch schon mal getroffen habe, Tone, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Genau. Ja, und der hat gesagt, cool, der plant fest mit Rafinha für nächste Saison und der ist ja Brasilianer, Portugiese und so, weißt du?
Ja, ja.
Also ich halte es auch für am wahrscheinlichsten, dass vielleicht sie wirklich sagen, wäre auch ein bisschen schade, weil vielleicht ist dann, solltest du vielleicht noch eine Saison wenigstens Chance geben, Fati, weil du sagst ja, wenn du 2 Jahre verletzt bist, brauchst du wieder 2 Jahre, um reinzukommen und langsam sind, ist diese
Zeit. Ich würde ihm auch noch eine Chance geben, ja, sag ich ehrlich.
Aber natürlich, wenn jetzt jemand 60, 70 Millionen gibt für Ansu Fati, dann ganz ehrlich, gib ihn ab, Bro.
Ja, also man muss mal schauen, dass man Torres los wird, weil der spielt doch gar keine Rolle mehr. Dann Kessier, Torres, da musst du natürlich einen Ersatz holen im Mittelfeld.
Dann die alten, Longley wird verkauft. Longley, genau. Umtiti, aber der wird wahrscheinlich dann so for free abgegeben, da sind sie froh, wenn der von Gehaltsliste weg ist. Dann hast du noch Dest, der ist aktuell auf Leihe und wird wahrscheinlich, Barca möchte nicht, also Union wollte den verleihen, habe ich gelesen, aber Barca möchte den nur verkaufen. Das bringt auch alles so ein bisschen Geld, aber die Frage ist halt jetzt, wie gesagt, ich wiederhole mich, wie schnell geht das jetzt alles vor eine Bühne?
Ja, ja, ich check schon, was meinst. Okay, ja, ja. Ganz kurz, Busquets hat gesagt, der beste Ersatz für ihn wäre Rodri nach seiner Meinung. Aber es ist halt schwer zu holen. Also Mission Impossible kriegst du nicht. Deswegen muss man gucken, wie man dann quasi als Ersatz holt für Busquets dann auch.
Mhm.
Das ist auch ganz interessant.
Ja, Gündogan zum Beispiel ablösefrei, ne?
Genau, Gündogan wäre auf jeden Fall ein Mann. Wobei der ist halt, finde ich, eher ein 8er-10er als, geht halt in die Box als ein Busquets, ne? Also ich finde, er ist eigentlich ein anderer Spielertyp als Busquets. Du brauchst eigentlich einen 6er immer, oder? Würde ich jetzt sagen. Du brauchst so einen Brozovic oder so einen Rodri.
Ja,
so,
ja, aber halt auch einen technisch extrem starken fürs System. Ne? Frankie kann es schon auch spielen, aber ja.
Ich glaube, Brozovic wäre halt echt, jetzt habe ich natürlich die Kroatien-Brille an, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Brozovic zu Barca geht, weil das wäre eine coole Etappe nochmal, vor allem wenn Messi jetzt noch zurückkommt, das wäre natürlich der Traum für Brozovic auch wahrscheinlich. Und der ist bei Inter jetzt auch wieder Stammspieler und alles drum und dran, aber das wäre einfach cool, wenn der jetzt quasi geht aus Inter und so einen Step macht. Und der würde Bro auch Barca
sehr, sehr gut. Ich würde zum Beispiel auch Eric Garcia jetzt abgeben, weil wenn du jetzt Koundé behältst und die haben Inigo Martinez geholt von Bilbao.
Ja, safe.
Dann
ja,
haben sie Araujo, Koundé, Christensen, Martinez.
Ja, ja.
Das sind 4.
Und Garcia.
So, und Garcia, da einen davon kannst du eigentlich schon abgeben.
Safe. Und Garcia ist so ein typischer, so ein Transfer, der so zu Real Sociedad geht, zu Valencia oder irgendwie sowas.
Aber Barca braucht halt dann eigentlich auch ein Recht. Also wäre natürlich geil, wenn sie Cancelo ausleihen, ne? Muss ich auch sagen. Ja. Wurde übrigens heute jetzt auch schon bestätigt, soweit ich, warte mal, oder? War es von Fabrizio Romano? Nee, ich glaube nicht. Aber alles sieht danach aus, dass Cancelo zu City zurückkehren wird, ne?
Genau. Aber glaubst du, er bleibt bei City?
Na, das ist ja dann die andere Frage, aber der wird nicht bei Bayern bleiben.
Ach so, aber das ist bei Bayern, genau, das ist schon weg. Also Cancelo wird gehen und Pavard übrigens auch von Bayern. Also Pavard hat auch einen Wechselwunsch geäußert. Der wird seinen Vertrag 2024 nicht weiter verlängern. Das heißt, wenn sie Geld machen wollen, dann ist jetzt im Sommer die Chance und der wird den Verein verlassen, so wie es aussieht. Zu 99%, würde ich jetzt sagen.
Also der würde natürlich auch gut, ganz gut zu Barca passen, ne?
Ja, aber da hast du ja Koundé, gleiche Position, genau, Rechtsverteidigung und Innenverteidigung.
Aber Koundé ist ja eigentlich, liebt er, ist ja eigentlich Innenverteidiger auch. Wobei Christensen aktuell zu gut spielt, dass Koundé und Araujo spielen in Verteidigung. Das heißt eher Araujo.
Aber Pavard, genau. Und Pavard wird nicht wohin wechseln, wo er Rechtsverteidiger spielt, weil er will ja auf Innenverteidigung spielen. Das war ja sein Ding und er passt perfekt in so eine Dreierabwehrkette. Ich sehe den, glaube ich, irgendwo in der Serie A, schätze ich mal, so ein Pavard. Bei Inter Mailand, vielleicht bei AC Mailand.
Ja.
Irgendwie sowas, da passt er ganz gut rein, finde ich.
Ich habe gehört, Tone, Alphonso Davies möchte weg.
Nee, also, pass auf. Es ist so, dass sein Vertrag wird jetzt erstmal nicht verlängert, weil eigentlich ist jetzt die Phase, wo man jetzt eigentlich einen neuen Vertrag bekommen müsste.
und die wollen das Ganze jetzt gerade stoppen, weil sie, der Berater sagt, das ist gerade alles so wir und so Freestyle, was in München passiert. Deswegen ist jetzt nicht der Zeitpunkt, da irgendwas zu machen. Und ich glaube nicht, dass er weggehen will. Bayern will ja Musiala als auch Davis, das sollen so die Gesichter von Bayern werden in den nächsten Jahren. So habe ich das mal gehört, ich weiß gar nicht von wem. Aber die sollen wirklich so das Aushängeschild für den FC Bayern sein. Deswegen sind sie natürlich sehr bemüht, dass sie da auch irgendwann natürlich verlängern. Aber ich glaube, sein Vertrag geht auch noch bis 24, soweit ich weiß. Oder bis 25, irgendwie sowas. Aber Bro, Real Madrid natürlich, wäre sehr interessiert. Wenn sie PSG. Vor allem ablösefrei dann bekommen, genau.
PSG wird aber auf ein bisschen beißt sich mit Nuno Mendes halt, ne? Da müssten sie halt einen verkaufen.
Nee, aber Bro, Davis, sage ich, wird nicht im Sommer gehen jetzt. Also der wird den Verein nicht verlassen.
Selbst das wenn ist Real eher Madrid so Zukunftsmusik. 100 Millionen Euro bietet?
Na, werden sie nicht machen, weil sie haben, Real hat sehr viel Geld jetzt für Bellingham zu investieren. Und die,
ja, aber Mbappé kommt jetzt nicht. Müssen wir auch noch kurz drüber
reden. Genau. Mbappé kommt nicht.
Das heißt, der Real
aber das war auch gar nicht der Plan. Pass auf, Bro. Der Plan von Real, sehr, sehr smart, finde ich. Dieses Jahr ist so Big Player im Mittelfeld holen. Du bist ausgerüstet für nächstes Jahrzehnt mit Camavinga, Tchouaméni und Valverde und Ceballos und
Bellingham.
Hab ich vergessen. Bellingham. Okay. Und Real wird sich dieses Jahr einen günstigen Stürmer holen. Da ist entweder José Lu die Option oder Bobby Firmino. Bobby Firmino ablösefrei.
Stimmt.
Das heißt,
schon verabschiedet bei Liverpool, ja.
Genau, der hat sich verabschiedet. Und der wäre anscheinend der perfekte Spieler für dieses eine Jahr, diese Übergangssaison. Benzema, schätze ich, wird bleiben auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass er jetzt nach Saudi-Arabien geht. Wird er wahrscheinlich nächstes Jahr machen. Und Bro, dieses eine Jahr jetzt mit Benzema und Bobby Firmino als Backup, wird auch viele Spiele spielen.
Passt.
Wird seine Spielzeit bekommen, unterschreibt man, passt perfekt, super Übergangsjahr, was das angeht. Und 2024 wird attackiert, Bro, im Sommer auf Haaland und Mbappé. Und dann hast du diese Druckposition auch bei Mbappé, dass du sagst, hey, Mbappé, so entweder du kommst jetzt ablösefrei,
oder einer von beiden
dann hast du die Chance.
Einer von beiden
genau. Ja, einer von beiden, kommen ja niemals beide. Aber du hast den Druck, den du machen kannst, auch an Mbappé. Bro, wenn du dich, also entweder du kommst jetzt ablösefrei, machst nicht oder dieses Hin und Her. Oder wir holen Haaland und geben alles, um Haaland von City zu holen. Und einen von beiden werden sich 2024 schnappen im Sommer. Und deswegen macht das Real Madrid, finde ich, perfekt. Was sie eventuell noch machen könnten, ist noch einen Verteidiger zu holen. Linksverteidiger brauchen sie ja noch. Guardiol ist immer noch auch im Rennen, habe ich gelesen, dass der vielleicht noch kommen soll.
Digga, dann soll doch Barca einfach. Schau mal, Digga. Mann, Barca muss irgendwie so regeln, Digga, dass die dann so wieder Einnahmen haben. Dass sie dann irgendwie Haaland 2024, 2025 holen, Digga.
Genau, der eine geht zu Real, der andere zu Barca.
Das war ja unsere Vorstellung die ganze Zeit, ja.
Ja, Mann, das wäre natürlich, das wäre echt schön, das wäre ein Traum. Und so wird es bei Real kommen, sage ich, diesen Sommer. Also ein Mittelfeldspieler Bellingham, dann holt man in der Abwehr noch einen wahrscheinlich, Linksverteidigung. Und dann hast du noch den dicken Fisch Bobby Firmino, der erstmal so entspannt ist, kostet nicht viel. Und dann nächstes Jahr geht es richtig los, weißt du? Das ist dann eine sehr, sehr gute Taktik und Perez und so, die machen das echt geisteskrank. Also da kann man auch nur den Hut vorziehen.
Mhm.
Genau.
Boah.
Da. Und übrigens, Neymar hat mit Pep telefoniert. Und ja, Pep wollte einfach nur fragen, der wollte einfach nur fragen, Bro, was hast du im Sommer vor, so quasi? Wie sieht's aus bei dir?
Ja, also.
Also will er wechseln, willst du bleiben oder was machst du?
Ich habe jetzt halt gesehen, beziehungsweise gelesen, dass Man United Bock hat auf Messi und Neymar. Was denn das?
Ja, aber das wurde schon dementiert, glaube ich, dass Neymar nicht kommt, zum Beispiel, zu Man U. Der ist kein Thema.
Als ob jetzt die Messi haben zu Man United wechselt, Bro.
Nein. Und die haben auch Garnacho, der Future Star ist. Die haben auf der linken Seite genug Spieler, die Rashford. Brauchen da.
Ich habe heute auch eine krasse Statistik gesehen. Ronaldo Rashford. In der letzten Saison, ne, bei Man United in 30 Premier League-Spielen hat er 18 Tore gemacht. Und Rashford in 35 Spielen diese Saison 17 Tore. Also ein 37-jähriger Ronaldo, Leute, hatte eine bessere Quote als Marcus Rashford in seiner absoluten Prime gefühlt. Nur mal ganz so nebenbei möchte ich auch mal kurz verteidigen, den Krisch.
Den Bombus Cristiano Ronaldo. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, Ronaldo ist sowieso Maschine, kann man sagen. Muss man sagen. Genau, also deswegen, Neymar ist da kein Spieler für Man U, glaube ich. Ich schätze mal.
Ja, das war ja da nur die Rede von einem angeblichen Tauschgeschäft, nicht Tausch, Leihgeschäft, dass sie halt Neymars volles Gehalt decken, ne?
Genau.
Alles andere würde keinen Sinn machen jetzt.
Genau, und Ancelottis Wunschspiel ist aber Harry Kane. Aber Perez und Real sagt halt, nee, wir geben dieses Jahr nicht so viel Geld aus, weil wozu gibst du jetzt 100 Millionen für einen Kane aus, wenn du nächstes Jahr eventuell dann Haaland bekommen könntest für, sagen wir mal, 150 Millionen oder ein Mbappé für ablösefrei, ne?
Das ist ja das Ding, Haaland hat ja wieder eine Klausel drin, die ab 2024 greift, ne?
Ja, genau. Und dann kann man ihn wieder kaufen und
aber mit Vertandgeld halt wieder, ne? Du darfst nicht vergessen, das Paket Haaland ist dann 150 Millionen an City, aber dann noch irgendwie 150 Millionen an seinen Vater, 100 Millionen an Haaland und dann nochmal. Also das ist ja, dann, da sprichst du ganz schnell über eine 500 Millionen Package. Ganz schnell.
Ja, ja, ja. Aber mein Gott, dann hast du dafür den besten Stürmer der Welt für die nächsten 10 Jahre gefühlt. Mit Mbappé und vielleicht Vlahovic, wenn er jetzt performt. Sehr schade, Bro. Spalletti verlässt Napoli. Hat sich ein Tattoo gemacht von Napoli. Ein paar Tage später verkündet, dass er den Verein verlassen wird, aber manchmal ist es auch gut, wenn man bei den schönsten Moment quasi geht.
Ja, das stimmt.
Er wird für immer bei den Napoli-Fans immer ein Name sein. Ein Held der Nation auch von Italien und vor allem halt von Napoli.
Hast du hier Lautaro Martinez hat er geheiratet und hat da seine ganzen argentinischen Kollegen auch eingeladen. Messi kam nicht. Er war aber einen Tag davor auf dem Coldplay-Konzert. Hast du den Tumult da mitbekommen rund ums Konzert?
Nee.
Also, da wurde er krass kritisiert in Frankreich. PSG ist ja jetzt Champion, Leute, Liga. Herzlichen Glückwunsch. haben sie, ja, souverän Kappa gewonnen. Nee, 1-1 wieder gespielt, Messi-Tor gemacht, aber trotzdem wirklich, ja, nicht geil zu Ende gespielt die Saison, aber in Frankreich gibt es einfach keine Konkurrenz. Aber okay, zum Spieler der Saison wurde dann Mbappé gewählt. Und der hat die Auszeichnung im Empfang genommen, da auch mit so einer Gala, bla bla, in Frankreich. Messi ist aber zur Gala nicht aufgetaucht, so um ihn so Messi zu unterstützen, weil ich meine, Mbappé hat jetzt auch schon Messi mehrmals dabei zugeguckt, wie er Ballon d'Or und was weiß ich was erhalten hat, ne? Mhm. Messi ist nach Barcelona geflogen an dem Tag und war beim Coldplay-Konzert und wurde da gesichtet. Haben die ganzen Zuschauer so Messi, Messi gemacht und so. Und dann gab es da natürlich Kritik in Frankreich so, Alter, anstatt einfach mal da mitzukommen, zu kurz zu Gala und Mbappé zu gratulieren, gehst du nach Barcelona auf ein Coldplay-Konzert. So, und einen Tag später war die Lautaro-Hochzeit, da war er auch eingeladen, aber ist wahrscheinlich dann doch nicht hin, weil das hätte dann Braten wahrscheinlich dann endgültig abgebrannt.
Ja, abgeschossen. Ja, okay. Crazy. Übrigens, Lautaro ist auch heißer Kandidat, gell? So sag ich mal. Für die Stürmerposition für viele Vereine.
Ja, natürlich. Also, ich meine, wenn er jetzt Champions League gewinnt oder gewinnen sollte mit Inter Mailand, ist unwahrscheinlich, aber trotzdem dann. Was willst du noch mehr erreichen bei Inter? So.
Ja. Safe. Aber der könnte halt so eine Inter-Legend werden.
Stimmt.
Würde ich auch fühlen. Wenn er bei Inter bleibt. Aber ja, Bro, wir haben heute echt eine lange Folge gehabt. Richtig mit viel Inhalt, glaube ich. Also ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wollen wir noch irgendwas besprechen? Ich glaube, wir sind erstmal durch. Und dann gibt es nächste Woche wieder die nächste Folge, oder?
Ja, ich glaube, wir sind... Also wir können natürlich noch Prediction abgeben, ganz kurz noch DFB-Pokalfinale.
Genau. Das findet wann statt? Am Samstag, oder? Ja. Okay. Hey, krass, was ist heute für ein Tag? Heute ist
Dienstag.
Dienstag, ja.
Was denkst du?
Ich glaube, dass... Boah, da werden mir jetzt die Frankfurter in den Arsch beißen, aber... Ich glaube, dass Leipzig das Ding gewinnen wird, ja. Ich glaube, dass die kennen das schon, so ein Finale im DFB-Pokal.
Ah, Frankfurt kennt das auch.
Vom letzten Jahr. Frankfurt kennt das auch. Kennt auch europäische Spieler.
Schlag den Ball lang.
Schlag den Ball lang zu Ante Rebic. Goal! Nein, aber das Ding ist, ich würde es den Frankfurtern gönnen. Also wirklich mehr gönnen als Leipzig. Aber ich denke, Bro, dass am Ende sich die Klasse von Leipzig, sag ich mal, durchschlagen wird sozusagen. Leipzig spielt gerade aktuell sehr, sehr gut. Da sind Spieler, die jetzt auch bald gehen werden. Die werden noch alles abrufen, was sie können. Leimer, Nkunku und so. Guardiola vielleicht auch sein letztes, wobei der spielt nicht mal, der hat eine rote Karte bekommen davor. Aber die werden es mit nach Hause nehmen, die sind so gut drauf. Olmo, Szoboszlai, Weltklasse. Und die lassen sich das, glaube ich, nicht nehmen. Und bei Frankfurt lief es ja jetzt wirklich nicht so gut, die letzten Spiele, die letzten Monate, die letzten Wochen. Und da ist sehr viel Unruhe, was den Trainer angeht und Glasner, ja.
Ich glaube, an dem Tag werden sie sich schon zusammenreißen. Ne? Also Frankfurt wird alles
müssen
gehen.
Sie, klar.
Mit den Fans.
Ja, das ist ja ein Endspiel. Da kann alles passieren. Fans natürlich ganz klar der Vorteil für Frankfurt, aber ich glaube, Leipzig...
Ist halt auch eine krasse Motivation. Ich meine, einmal hat Leipzig die Motivation, den Titel zu verteidigen. Zweimal miteinander für Leipzig die DFB-Pokal zu gewinnen, ist schon krass. Aber auch für Frankfurt. Voll. Letztes Jahr Europa League gewonnen, dieses Jahr DFB-Pokal gewonnen. Weißt du, das ist schon... Schreibst dich da schon in die Geschichtsbücher da...
Hey, vor allem so ein Kolomoni, weißt du?
Ja.
Kann auch nochmal Werbung für sich machen, dass da die Vereine schnapp-schnapp machen und dass die einen hohen Transfererlös erzielen.
Ich glaube aber trotzdem, ich sag auch Leipzig gewinnt, sorry, Frankfurter. Ich glaube ja. So hier in Kunku.
Ich glaube, es wird so ein 3-1 irgendwie. Also es wird auch in 90 Minuten persönlich, glaube ich, entschieden, aber ich würde mir wünschen, dass es natürlich in die Verlängerung geht, Elfmeterschießen und sowas. Das wäre natürlich geil.
Alright, Tone. Ja. Dann hat okay. Spaß gemacht, die heutige Episode. Ich gehe jetzt gleich noch wahrscheinlich, ich raffe mich jetzt noch auf, gehe schwimmen und Fahrrad fahren.
Maschine, wichtig.
Und richtig. So. Und ja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich eigentlich jetzt schon wieder auf die neue Saison, Alter. Mit den ganzen Transfers und so, das wird geil.
Vor allem die Podcast-Folgen, Bro, die nächsten, die werden auch alle mal sehr, sehr interessant.
Die werden immer top.
Ja, es geht um Transfers, Freunde, das wird so cool. Ich freue mich drauf. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne im Podcast eine Bewertung da lassen, würden wir uns freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.
Tschüss.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.